Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Und hier ist sie, die neue Ausgabe der Dortmund-Woche. Und das wird eine sehr, sehr ungewöhnliche Ausgabe in der Historie unseres kleinen, aber feinen BVB-Podcasts. Das hängt zum einen damit zusammen, dass ich, meine Wenigkeit, Olli Müller, heute alleine sozusagen durch das Programm führen werde. Denn Patrick Berger, mein geschätzter Kollege, ist im Urlaub, im wohlverdienten Urlaub und Urlaubszeit, Erholungszeit ist heilig und deshalb haben wir dann gesagt, okay, er setzt mal aus. Trotzdem wollen wir euch natürlich noch mit ein paar Neuigkeiten von Borussia Dortmund versorgen. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich schon alleine bin, dann hole ich mir einen Gast dazu. Und das ist jemand, auf den ich mich sehr, sehr freue. Der kommt gleich, dauert noch ein paar Minuten, weil die Aktualität natürlich auch eine gewisse Betrachtung und Analyse verdient hat. Der kommt gleich, dieser Gast, und so viel sei schon mal verraten. Er hat einen Kampfnamen in Anlehnung an eines der giftigsten Tiere, das es jemals auf der Welt gegeben hat. Also der ein oder andere, vielleicht etwas ältere BVB-Fan, könnte unter Umständen schon eine Idee haben, um wen es sich dabei handelt. Trotzdem müssen wir natürlich, auch wenn es schwerfällt, noch einmal auf das kommende Wochenende zurückblicken. Das hielt tatsächlich etwas Fußballhistorisches bereit. Und das wiederum war sehr, sehr schmerzhaft für alle Anhänger von Borussia Dortmund. Es ist tatsächlich wahr, noch nie in der Geschichte der Fußball-Bundesliga hat eine Mannschaft, die bis zur 89. Spielminute mit 2 Toren Vorsprung geführt hat, ein Spiel noch verloren. Dann aber kam der BVB, ausgerechnet der BVB, muss man sagen. Denn die Borussen, die hatten sich ja, darüber haben wir ja in den vergangenen Wochen schon viel, viel gesprochen, denn die Borussen hatten sich ja fest vorgenommen, dass diese quälenden Debatten um Mentalität, nicht ausreichende Mentalität der Vergangenheit angehören sollen. Aber wenn man dann 3 Tore in der Nachspielzeit bekommt, dann liegt es fast schon in der Natur der Sache, dass diese Debatte wieder neu aufflackert. Tja, was war das da am Samstag? Unfassbare Bilder nach Schlusspfiff im Signal Iduna Park. 7000 Fans von Werder Bremen feierten in der Nordtribüne. Ole Werner, der Werder-Trainer, ist ja so ein bisschen der Inbegriff eines unterkühlten Norddeutschen. Der ließ richtig die Sau raus da unten auf dem Arm. Und der Rest des Stadions schwieg in Schockstarre. In der Tat, mit so einem Showdown hatte niemand gerechnet, allen voran nicht Edin Terzic. Der war richtig angefressen anschließend. Wenn man bis zur 89. Minute führt, muss man das Spiel einfach gewinnen. Wie wir uns dann die Tore gefangen haben, ist brutal ärgerlich und brutal dämlich, hat er gesagt. Und dem ist eigentlich nicht besonders viel hinzuzufügen. Ja, tatsächlich, wie konnte es dazu kommen, dass der BVB ausgerechnet jetzt am 3. Spieltag wieder derartige Angriffsflächen auch den Kritikern bietet? Ich finde, man darf dieses Spiel, man darf dieses fast schon traumatische Endergebnis nicht allein auf diese Nachspielzeit reduzieren. Denn es war, auch das sagte Edin Terzic ganz klar, eine insgesamt auch verdiente Niederlage. Es war eine sehr schwache Leistung von uns, so der BVB-Trainer wörtlich. Tatsächlich, so spektakulär dieses Finish auch gewesen sein mag, Werder Bremen, immerhin Bundesliga-Neuling, war über die komplette Dauer der Partie die klar bessere Mannschaft. Sie hatten mehr Ballbesitz, sie waren dominanter, sie hatten mehr und klarere Torchancen. Und das ist natürlich für eine zumindest von optimistischen Fans als Titelaspirant gehandelte Mannschaft wie die der Dortmunder sehr, sehr bedenklich und fast sogar noch bedenklicher als dann tatsächlich diese späten Gegentreffer. In keiner Phase konnte die Mannschaft überzeugen und das wiederum weckt dann schon auch Erinnerung an diesen 1-0-Auftaktsieg über Bayern 04 Leverkusen und besonders an dieses 3:1 beim SC Freiburg. Denn auch da hatte Borussia Dortmund ja deutlich größere Probleme, als es die Ergebnisse vermuten ließen. Wir erinnern uns zurück. Gegen Leverkusen hält Greg Kobel die Mannschaft eigentlich im Spiel. Meistert zweimal toll gegen Patrick Schick. Das sind normalerweise Chancen gewesen, die Schick in der vergangenen Spielzeit, in der Form, die er da hatte, reingemacht hätte. Dann steht es auch mal zu bezweifeln, ob Borussia Dortmund dieses Spiel noch gewonnen hätte. Ja, und gegen den SC Freiburg hat es die Mannschaft eigentlich bis zur 60. Minute nie geschafft, ihr Potenzial abzurufen. Springen wir wieder im Hinblick auf das Bremen-Spiel nach vorne. Was auffällig war, wie unstrukturiert der BVB angegriffen hat. Es gab sehr viele unnötige Ballverluste, die dann auch zu schwierigen Situationen für die eigene Defensive geführt hatte. Jamie Bynoe-Gittens, ist er schon ein Kandidat für die Startelf? Auf Sicht sicherlich. Am Samstag allerdings muss man sagen, das war nichts. Er versucht es immer wieder mit Dribblings 1-gegen-1 zu gehen. Und als der Ball dann weg war, gab es gefährliche Kontergelegenheiten für den SV Werder. Die Dortmunder Tore waren dann auch ja eher Einzelleistungen, weil halt, wenn auch schöne Distanzschüsse, den Spielverlauf hat aber weder dieses 1:0 durch Julian Brandt noch das zudem auch alles andere als unhaltbare 2:0 durch Rafa Guerreiro auch nur annähernd wiedergegeben. Unterm Strich kann man sagen, es wurde deutlich, dass es noch Zeit benötigt, bis dieser personelle Umbruch, der ja durch diese Verpflichtung Schlotterbeck, Süle, Özcan, Adeyemi und dem ja leider an Krebs erkrankten Sebastian Haller eingeleitet worden ist, so richtig nachhaltige Effekte zeigen wird. Das hängt sicherlich auch mit Rückschlägen zusammen. Adeyemi und Haller waren nicht einsatzbereit am Samstag. Süle, der dann eingewechselt worden ist, auch keine gute Figur in der Schlussphase macht. Und Özcan, die kommen aus Verletzungen. Naja, und dann bleibt noch ein Spätverpflichteter namens Anthony Modest. Und dessen Auftritt hat große Fragezeichen hervorgebracht. Denn wie bereits in Freiburg wirkte er eher wie ein Fremdkörper. Am Samstag wurde er dann in der 80. Minute ausgewechselt, nachdem er sage und schreibe auf ganze 12 Ballkontakte gekommen war. Und da fragt man sich tatsächlich schon, passt er von der Spielweise her zu dieser Mannschaft? Sind das nur normale Anfangsschwierigkeiten, Akklimatisierungsschwierigkeiten, die da sichtbar geworden sind? Oder ist es vielleicht doch jemand, der, weil er halt nicht über die Komponenten Technik, Schnelligkeit so verfügt, wie man es vielleicht sein müsste, um die Mittelstürmerposition beim BVB zu bekleiden, könnte es sein, dass er in nächster Zeit vielleicht aus der Startelf herausrücken wird. Also diesen relativ kurzen, kompakten Schwenk zur Aktualität, den man natürlich im Zwiegespräch jetzt mit Patrick Berger noch viel mehr vertiefen könnte, auf hoffentlich unterhaltsame Art und Weise. Dieser Schwenk zur Aktualität, der musste definitiv sein. Und eine Rubrik gibt es dann doch noch, bevor wir zu unserem Interviewgast kommen. Nämlich, es geht um etwas, was viele BVB-Fans in der vergangenen Woche in Atem gehalten hat.
Gerücht der Woche.
Ja, es war ein Gerücht, das sich tatsächlich wie ein Lauffeuer verbreitet hatte. Das hing damit zusammen, weil der Name in diesem Gerücht, der da mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht worden ist, jetzt nicht unbedingt ein alltäglicher Name gewesen ist, ganz klar. Cristiano Ronaldo will in die Bundesliga, will zum BVB, so hatte es, glaube ich, in nahezu jeder Zeitung, in nahezu jedem Online-Portal geheißen. Und das hatte schon in der Tat was Elektrisierendes, überhaupt keine Frage. Nur auf der anderen Seite, wenn man sich so ein bisschen, wenn man es denn geschafft hätte, sich von dieser Euphorie so ein bisschen frei zu machen, dann muss man einfach sagen und hätte damals schon sagen müssen, also es ist ein Ding, was nicht unbedingt für besonderen Realitätssinn sprach, als viele Leute sich schon vorgestellt haben, wie er denn bei Borussia Dortmund spielen könnte, wie viele Tore er vielleicht machen könnte. Ganz ehrlich, Cristiano Ronaldo liegt bei knapp 30 Millionen Euro Grundgehalt bei Manchester United. Und selbst wenn man sich jetzt vorstellen würde, als Idealist, also der wäre bereit für Borussia Dortmund auf vielleicht sogar die Hälfte seines Gehaltes zu verzichten. Es wäre etwas gewesen, was wirtschaftlich gesehen außerhalb der Reichweite für einen Verein, für den BVB ist. Und auch diese Rechnung, die dann gleichzeitig aufgemacht worden ist, naja, aber das holt man doch alles durch Trikotverkäufe wieder rein. Also so einfach ist es dann leider Gottes doch nicht. Denn wenn man sich mal anschaut, was ein Bundesligist, was Borussia Dortmund an Trikots umsetzt pro Jahr, also die letzten belastbaren Zahlen, die lagen hier vor aus dem Jahr 2021 und da hat Borussia Dortmund 1,2 Millionen Euro Trikots verkauft. Wenn man dann noch überlegt, dass Cristiano Ronaldo sicherlich jemand ist, der bei Trikotverkäufen mit partizipiert, wenn es Trikots sind, wo sein Name hinten drauf steht, also dann hätte Borussia Dortmund um, sagen wir mal, die Ausgaben, die fällig geworden wären für Cristiano Ronaldo zu amortisieren, eine unfassbare Menge verkaufen können. Trotzdem hielt sich dieses Gerücht relativ lange, bis es dann tatsächlich eingefangen worden ist von Sebastian Kehl. Der hat dann tatsächlich am Sonntag gesagt, also es gab weiterhin keinen Kontakt und es sei an diesem Gerücht auch nie etwas dran gewesen. Kehl wörtlich, Cristiano Ronaldo sei ein fantastischer Spieler, aber wenn es heißt, ihm fehle noch die Bundesliga, dann ist das nicht unser Thema, so Kehl. Also, man kann Borussia Dortmund gerade erst nach dem Auftritt dringend sogar raten, sich lieber mit Problemlösungen bezüglich der im Dortmunder Kader vorhandenen Spieler zu beschäftigen. Das hat dieses 2:3 gegen Werder sicherlich noch sehr, sehr deutlich gemacht. Und wie gesagt, da das heute eine etwas außergewöhnliche Folge der Dortmund-Woche ist, freue ich mich jetzt tatsächlich über einen Gesprächspartner, der in der Geschichte des BVB eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt hat und eine Rolle gespielt hat mit positiven Auswirkungen. Andersrum gesagt, wenn es ihn nicht gegeben hätte, beziehungsweise wenn es ein spezielles Tor von ihm nicht gegeben hätte, ja, man wüsste nicht, wie die Historie von Borussia Dortmund dann weiter verlaufen wäre. Also kommen wir jetzt, und ich hoffe, ihr habt viel Spaß dabei, zu einem außergewöhnlichen Interview der Woche.
Interview der Woche.
Ja, und ich hatte es ja gesagt, wir haben einen Gast heute hier in der Dortmund-Woche, unserem kleinen, aber feinen BVB-Podcast. Und über diesen Gast freue ich mich wirklich ganz besonders. Das hängt damit zusammen, weil, das darf ich schon mal verraten, ich ihn schon sehr, sehr lange kenne.
Seit 40 Jahren.
Seit 40 Jahren, ja, verrätst du gleich schon unser Alter, Jürgen.
Seit 40 Jahren.
Aber Männer im besten Alter dürfen auch offen über ihr Alter reden. Der hat das schon verraten. Jürgen, genannt Cobra Wegmann, weil du mit dem Alter angefangen hast. 58 mittlerweile, ist das richtig?
Ja, ja. Ja, ja, und wir kennen uns seit 40 Jahren. Und
kann man wirklich sagen.
Ja, und ich bin wir sind waschechte Essener.
Ja.
Und ja, wir kennen die Szene sehr gut und können das auch sehr gut einschätzen. Und
gut, dass du das sagst, dass du mich auch gleich mitlobst. Von dir weiß ich das definitiv. Ich würde gerne mal anfangen, weil wir haben einige Zuhörer, die natürlich noch jünger sind. Also ein paar biografische Fakten zu dir. Wie gesagt, waschechter Essener, Wackerberge Borbeck ist dein Heimatverein gewesen. Dann für Rot-Weiß Essen gespielt, zweimal für Borussia Dortmund gespielt. Für Schalke auch noch gespielt. Viel mehr kann man im Revierfußball im Ruhrgebiet eigentlich nicht erreichen. Aber du hast natürlich auch für den FC Bayern gespielt und zum Schluss dann auch noch für den MSV Duisburg und für Mainz 05. Jürgen, gerade für die Jüngeren, Jürgen Cobra Wegmann. Das ist ein bemerkenswerter Spitz- oder Kampfname. Wie bist du zu dem gekommen?
Ja, wir haben in Hamburg gespielt, in München. Und Samstag haben wir gespielt und Freitag beim Abschlusstraining sagte Carlo Wild zu mir,
das war der Kicker-Reporter.
Der Reporter und ist auch ein bekannter Journalist, auch anerkannt, sagte, ja Jürgen, wie geht's dir denn so? Morgen in Hamburg, ich habe gesagt, spontan, ich bin giftiger als die giftigste Schlange. Ich komme morgen als Joker ins Spiel. Ohne erste Ballberührung werde ich ein Tor erzielen. Ich habe also Dinge vorausgesagt, wie Mohamed Ali auch, mit, damals mit Runden,
ja,
gegen Mayweather, die Gegner, die er da, ja, gespielt hat. Er hatte
oft Foreman, George Foreman.
Foreman war ja 8. Runde und so weiter, ja, in Kongo. Und da hatte ich gesagt, ich bin giftiger als die giftigste Schlange und werde ins Spiel kommen. Und wir haben dann auch 1-0 gewonnen. Und in der 76. Minute, in der 70. Minute bin ich ins Spiel gekommen. In der 76. Minute, ich habe wirklich keinen Ball berührt. Da hat der Hans Flügler die Vorlage gegeben und das Spiel endete 1-0. Also für München, Hamburg gegen München, ja, 0-1, mir ist das entscheidende Tor gelungen. Und nach diesem Spiel kam somit der Spitzname Cobra zustande, da ich gesagt hatte, spontan, eigentlich was auch so gut wie keiner gesagt hatte, indirekt, direkt, ich bin giftiger als die giftigste Schlange. Das, ja, kam mir so spontan, kam das ohne Plan. Das war total spontan. Ja. Und Carlo Wild konnte damit erst einmal wenig anfangen, weil er erst im Nachhinein dann auch, die Wirkung hat man ja gesehen,
ja, ja,
mit diesem Endstand.
Aber die Boulevardzeitung, damals gab es in München, ja, viele, AZ, TZ, die Bild, die haben das, ja, natürlich dankbar aufgegriffen.
Ja, ja.
Und das ist zu deinem Markenzeichen geworden. Ja, hat
natürlich
geworden.
Qualität dann auch, ja, in der Form, ist doch klar.
Ja, sprechen wir mal so ein bisschen über dein Leben. Wie gesagt, wenn du für die, sagen wir mal, Top-Vereine im Ruhrgebiet gespielt hast, dann ist das sicherlich ein, ja, fast schon Alleinstellungsmerkmal. Du hast dein Profidebüt am 6. März 1982 für Rot-Weiß Essen gegeben. Es ging damals gegen Fortuna, ja, Köln. Du warst gerade erst 3 Minuten auf dem Platz und hast das erste Tor gemacht. Ja. Kannst du dich an das eigentlich noch erinnern?
Ja, sehr gut sogar, weil die Spielberechtigung kam auch erst 30 Minuten vor Spielbeginn vom DFB. Es war noch nicht sicher, dass ich da die Spielberechtigung hatte. Die kam aber von Silvia Zimmert. Sie, mhm, kam und sagte...
Das war die Sekretärin von Rot-Weiß Essen.
Genau, die ist ja immer noch vor Ort. Ja. Die ist ja immer noch vor Ort. Und er sagte, dass ich spielberechtigt bin. Und dann gingen wir ins Spiel. Wir waren ungefähr 7.000, 8.000 im Stadion. Und Kaminski kam dann über rechts. Nach 3 Minuten. Und ja, wir gelangen dann im Flugkopf, weil ich weiß nicht, der Pauli war wohl im Tor. Ich weiß noch, auf der anderen Seite hat noch Wolfgang Rolf gespielt, hier der Nationalspieler.
Ja, späterer HSV-Spieler.
Ja, Topmann, der Top-Spieler gewesen ist. Der hat dann noch für Fortuna Köln gespielt. Und wir haben dann 4-1 gewonnen. Grillemeier die anderen 3 Tore noch erzielt.
Gregor Grillemeier, ja, immer, du hast ein fotografisches Gedächtnis.
Und Herget dann noch gespielt bei uns und so. Ja, das war natürlich ein Einstand nach Maß.
Ja, das waren die Anfänge bei Rot-Weiß Essen. Und interessant ist dann, du hast 32 Tore in 65 Spielen für RWE gemacht, Ligaspiele. Und du bist dann in der Winterpause 1984, 85 zu Borussia Dortmund gegangen. Ablösesumme damals 1 Million Mark. Das war eine Menge, Menge Geld für die frühen 80er. Wie kam es eigentlich zu diesem Wechsel?
Ja, der kam im Winter zustande. Die erste Serie war gespielt. Die zweite Serie dann benötigte Dortmund natürlich nach Burgsmüller Abgang.
Ja.
In den Jahren zuvor stand Dortmund, hat Dortmund da schon um den Klassenerhalt gespielt. Horst Franz dann Trainer zu der Zeit. Und Essen war ja auch finanziell in Schwierigkeiten. Und dadurch kam der Wechsel im Winter zustande.
Denn
dann hätte man weniger Ablösesumme bekommen, Ende der normalen Laufzeit. Und deswegen habe ich mich auch darauf eingestellt und habe damals noch mit Tietmauer verhandelt.
Und das war der Manager vom BVB zu der Zeit.
Ja, genau. Und dann kam der Wechsel zustande, obwohl ich auch vorher Gespräche gehabt hatte mit Hennes Löhr sogar in der Tennishalle in Borbeck, mit über den FC Köln, mit Thielen und so. Nur Dortmund hat mir dann zugesagt und dann kam es auch zu diesem Wechsel in der 84 in der zweiten Serie.
Mhm.
Ja, und dann spielen wir auch das erste Spiel gegen Frankfurt und da war der Boden noch total gefroren und so weiter. Und der Horst Franz hat gesagt, aufgrund dessen, dass ich bei der Bundeswehr die Grundausbildung absolviert hatte und wenig beim Training war, kommst du so um die zweite Halbzeit rein. Ich war nicht regelmäßig in Dortmund auf weiteres vor Ort, aber war aber dann auch, aber auch fit, war topfit. Mhm. Und Halbzeit stand 0-0. Und wir gewannen das Spiel durch Raducanu Tore und ein Tor von mir. Nach Dressel-Vorarbeit habe ich ein Tor mit links erzielt. 2-0 gegen Frankfurt, obwohl Frankfurt damals auch schon gefährlich war und so weiter. Und zuvor, ich weiß noch, Ronny Borchers und so hat einen Schuss gehabt unter der Latte, der Immel noch gespielt und sprang raus. Also Frankfurt war kurz vor der Führung. Aber wir haben das Spiel dann gedreht, also mit Raducanu und von mir das Tor 2-0. Ja gut, dann hatte ich dann 2 Jahre dann für Dortmund gespielt, bis der Wechsel dann nach Schalke dann zustande kam.
Da kommen wir gleich drauf. Zunächst mal müssen wir noch so ein bisschen eintauchen in diese Zeit von Borussia Dortmund damals. Das kann man ja nicht vergleichen mit der Zeit, die der BVB jetzt so in den letzten Jahren, in den 2010er Jahren nach der Ära Jürgen Klopp durchlebt hat, wo Borussia Dortmund eigentlich fast immer die zweite Kraft im deutschen Fußball war. Der BVB war aus der zweiten Liga wieder zurückgekommen und war aber damals durchaus mit einer Mannschaft vertreten, wenn man sich die Namen heute mal so vor Augen führt, die Potenziale hatte. Du hast es schon genannt, Eike Immel im Tor, Lothar Huber.
Anderbrügge war noch da, Simmes.
Ingo Anderbrügge, Daniel Simmes, ein Riesentalent damals, viel zu früh gestoppt, leider.
Ja, wie dann Kutowski und
Marcel Raducanu war der große Spielmacher.
Ja, Raducanu und so weiter.
Und das ist interessant, wenn man dann sieht, die Mannschaft hat dann ja, und das war das deine zweite Saison in Dortmund. In der zweiten Saison in Dortmund, da lief es nicht richtig gut. Ihr standet unten drin, musstet darum kämpfen, die Liga halten zu können. Und es kam dann zu etwas, das muss man sagen, das war eine der dramatischsten Phasen in der Geschichte von Borussia Dortmund. Am Ende dieser Saison 1985/86, ihr seid 16. geworden. Und das bedeutete damals Relegation, das heißt Entscheidungsspiel, der drittletzte aus der Bundesliga, der ihr wart gegen den dritten der zweiten Fußball-Bundesliga, exakt gegen Fortuna Köln. Es gab 2 Relegationsspiele, also Hin- und Rückspiel. Ja. Das erste 0-2 bei Fortuna Köln und dann, wir schreiben jetzt den 19. Mai 1986. Das Rückspiel in Dortmund im Westfalenstadion, die Hütte war berstend voll, 54.000, aber es müssten deutlich mehr gewesen sein, was da für eine Stimmung war. Das Problem nur, Jürgen, das Spiel war zäh, das ging nicht gut los für euch. Nimm uns doch mal mit, wie war das damals?
Erstmal muss man aber nochmal sagen, wir haben in Köln 2-0 verloren und Saftig nahm mich raus. Waren auch fast 60.000 im Müngersdorfer Stadion. Mhm. Wir haben das verdient verloren. Wir hätten auch 4-0 verlieren können oder noch höher. Fortuna Köln war einfach ein Spiel raus. So, Saftig nahm mir 75 Minuten raus nach dem Stand von 1-0. Wir verlieren aber 2-0. Mhm. Und dann 3 Tage vor dem Spiel sagte Saftig mir, ja Jürgen, du wechselst FC Schalke 04. Die Verantwortung ist vorhanden und so weiter. Ich habe dann gesagt, das Spiel wird in der 90. Minute entschieden. Das kann Saftig bestätigen. Das hat er mir zu der Jahrhundertfeier bestätigt. Da habe ich ihn getroffen. Am 19.12.2009 ist Dortmund Jahrhundert geworden. 100-jähriges Jubiläum. Mhm. Und da hat der Saftig noch gesagt, ja Jürgen, du hattest recht. In der 90. Minute ist das Spiel entschieden worden. Damals Schiedsrichter Schmidhuber. Mhm. Und der hat das Spiel auch gar nicht mehr angepfiffen damals. Ja, es wie gesagt, es lief...
Das heißt, er wollte dich erst draußen lassen, weil dein Wechsel zu Schalke bekannt war und er hatte nicht Angst vor Pfiffen? Oder?
Das weniger, die Pfiffe waren ja auch da. Das weniger, aber er hatte dann mich in die Pflicht genommen und Sonstiges. Und ich hatte aber auch dann gesagt, bitte... In 90. Minute wird das Spiel entschieden und dann muss ja derjenige auf dem Platz stehen, der das entscheidende Tor schießen kann. Und das ist dann so gekommen. Ja, wie gesagt, in der ersten Halbzeit war es so, es war sehr heiß, war unheimlich heiß. Und ich hatte im Lennoff noch ein Gespräch mit Emil da vor dem Spiel und so. Er ging nach Stuttgart, ich nach Schalke. Und der Druck war auf unseren Schultern somit ja höher, weil die Zuschauer mehr erwarten und so weiter und so fort. Ja, nun, das Spiel begann und Grabusch kam dann in der 15., 16. Minute zum Schuss, frei zum Schuss mit links und Immel kam noch an den Ball, aber nicht mehr ganz, hatte Brüder ging er ins Toreck. Mit einer Glanzbach hätte er vielleicht gehalten, aber in dem Moment war 0-1. Ja. Dann stand das schon 0-1. Wir kamen überhaupt nicht im Spiel in der ersten Halbzeit. Es war so heiß und es blieb auch beim 0-1. Somit waren wir in der Halbzeit 0-3 zurück. Und in der Kabine war es natürlich sehr ruhig. Man hätte, hatte ich schon mal gesagt, eine Stecknadel fallen hören können. So ruhig war das in der Kabine. Dann, sagt der Zorg, wir pusten uns dann auf. 4 Minuten, erst hat 10 Minuten sowieso gar keiner was gesagt. Ja, dann gingen wir raus, zweite Halbzeit. Und dann war ein Spiel auf ein Tor dann. Ja. Nur noch. Ja, und dann kam es zu den umstrittenen Elfmeter. Anderbrücke wurde gefoult an der Strafraumgrenze, wo gar keine Torgefahr war. Schiedsrichter entscheidet, Elfmeter, Zorg verwandelt, sicher.
Ja.
So, ich hole den Ball direkt aus dem Netz. Dann ging es weiter. Torstanden auf weiteres. Dann natürlich setzt sich Simmes durch über rechts, flankt auf Raducanu und Raducanu macht eins seiner seltenen Kopfballtore. Die Flanke war sehr gut, 2-1. Ja, und in den letzten 20, 22 Minuten Sturmlauf auf ein Tor. Da gab Schuss von mir ans Lattenkreuz. Zorc hatte noch 2 Tormöglichkeiten und so weiter. Und dann. Ja, war es so, dass die Zeit uns eigentlich davon lief. Nur es war noch nicht die 90. Minute. Aber dann war es die 89. Minute. Fortuna Köln hat den Eckstoß bekommen. Das war so heiß. Und Kutowski ging vom Torpfosten alleine hin. Ja. Weil der Grabosch die kurz ausgeführt hat, den Eckball. Aber ich hatte das vorher schon gesehen und war an der Mittellinie. Und bin dann dort zurück zu Kutowski und hatte Grabosch somit in der Zwickmühle gesetzt. Yeah. Er musste uns schon beide, an uns beiden vorbeikommen, nicht nur an Kutowski. Yeah. Somit war die Deckung da. Kutowski und ich zurück. So, jetzt musste er an uns vorbei. Das war ein Vorteil. Wenn er Kutowski alleine gewesen wäre, hätte er noch mehr auf Zeit spielen können. So konnten wir, das ist auch gut da in der Szene im Fernsehen zu sehen, dass ich ganz hinten bin an der Eckfahne. Ja, und dann verdribbelt Grabosch den Ball und wir kommen zum Torabschluss.
Ja.
Somit. Dann macht Immel auf Pagelsdorf auf Raducanu und dann wurde der Ball reingeschlagen im 16-Meter-Raum. Der wurde zur Seite ausgeköpft, kam zu Bernd Storck. Und dann habe ich auch Bernd Storck immer das gesagt, was ich auf Wiggel Kögel gesagt habe in München. Du brauchst nicht bis zur Außenlinie laufen und den Ball reinflanken.
Ja.
Flank ihn rein, wenn du meinst, du hast sehr gute Position. Dann flank den Ball rein, schon in der Halbposition.
Ja.
Der hat den angenommen, der Bernd Storck, ganz sympathischer Kollege.
Stimmt.
Und heute auch, anerkannter Trainer.
Ja.
Heute auch anerkannter Trainer, muss man ganz ehrlich sagen. Flankt rein und der Ball wird dann über Simmes Kopfball Zorc in Doppel. Funktion verlängert auf Anderbrügge. Der kam zum Schuss, zog auch direkt ab, ohne anzunehmen, mit seinem Hammer. Dann hatte ich noch zum Ingo gesagt, ja Ingo, wir können alles machen. Wenn der Jerezki den Torwartfehler nicht gemacht hätte, der wäre nicht reingegangen. Der wäre am Außenpfosten gelandet.
Jerezki war Torhüter von Fortuna Köln, muss
Polen,
ich kurz erklären,
Polen,
der bis dahin ein Riesenspiel gemacht hat.
Der hat alles gehalten, was da war. Muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Ingo hat das noch bestätigt, vor kurzem an der Brücke. Sagte, ja, du hast recht, Jürgen. Er wäre ans Außenpfosten gelandet.
Ja.
Ja, und da hat er den Torwart Jerezki den Ball ich habe den abgestaubt. Dann kam es ja auch zu diesem 3-1. Und vorher hatte ich schon gewusst, an der Eckfahne wusste ich, das ist unser letzter Angriff.
Ja.
Das ist unsere letzte Möglichkeit, der wird nicht nachspielen lassen, gar nichts.
Ja,
das ist klar, gab es nicht nachzuspielen. Nach Spielzeit großartig.
Aber verspürt man da nicht einen unfassbaren Druck?
Ja.
Weil man weiß ja, man ist abgestiegen. Wenn jetzt nicht irgendwie ein Wunder passiert, wenn es nicht irgendwie gelingt, dieses Ding da noch reinzukriegen, wie geht man damit um?
Ja, das Tor fiel dann zum 3-1. Und Schmidhuber hat daraufhin das Spiel beendet, sofort. Und dann kam es ja auch auf neutralem Platz in Düsseldorfer Rheinstadion, genau, zu diesem dritten Relegationsspiel. Und ich muss aber auch sagen,
das Entscheidungsspiel, was dann sagen, fällig wurde.
Man hat auch nachher geschrieben, auch, muss man auch sagen, die Statik wurde geprüft, des Stadions. Weil die Zuschauer, 60.000 waren ja da, ausverkauft, hin und her.
Unfassbare Emotionen dann auf
dem Rängen. Ja, und das war dann so, dass die Leute waren ja fanatisch, das war Wahnsinn. Ja. War ja unheimlich viel Tempo in dem Spiel. Ja. Fortuna Köln damals wirklich anerkannt in der zweiten Liga. Mhm. Und die viele Experten hatten Köln auch vorne gesehen in der Zeit.
Ja.
Gede, Richter, Jaretzky.
Das war keine schlechte
alles
Mannschaft. Das
eine Top-Mannschaft mit Grabosch und allen weiteren Spielern hatten die wirklich da auch
der große Präsident und Macher, Jean Löring damals.
Eine klasse Mannschaft. Linsen damals, Linsen-Trainer, ne?
Ja.
Linsen-Trainer und der hat ja immer noch bedauert damals, wenn der Elfmeter nicht gefallen wäre, dass Fortuna dann vorne gewesen wäre. Der umstrittene Elfmeter. Ja, gut.
Ganz kurz nochmal, dann fällt dieses Tor irgendwie, dass das Westfalenstadion explodiert. Ja. Emotionen über Emotionen. Wie fühlt man sich in diesem Augenblick?
Ja, wunderbar. Man weiß, das ist schon mal
man wäre weg gewesen, wenn das Ding nicht drin gewesen wäre.
Ja, das ist natürlich, der Druck war riesengroß und das kann man dann auch sagen. Ja, und Jahre später, dann hat man da auch mit diesem Walk of Fame,
genau,
diese Sterne, die ja auch
da bist du
vergeben wurden,
genau,
wurden.
Du hast deinen Stern gekriegt.
Auf der Hohen Straße. Wie gesagt, 46 Ex-Spieler sind da ausgezeichnet worden. Auch einige Verantwortliche wie Rauball und jetzt auch im Nachhinein Watzke, der Geschäftsführer. Und dann sind natürlich auch ausgezeichnet worden die Fans von Dortmund, die Südtribüne oder weiteres. Mhm. Also 46 Ex-Spieler.
Man muss dazu noch mal sagen, wir haben es gerade hier, Jürgen hat ein Foto mitgebracht von diesem Stern, auf dem er da verewigt worden ist. Walk of Fame 1986, Jürgen Kobra Wegmann, Tor im Relegationsspiel. Dieses Tor hat dann, wie gesagt, dazu geführt, dass es dann dieses Entscheidungsspiel gegeben hat in Düsseldorf. Ja. Das hat der BVB klar gewonnen. Du hast auch noch ein Tor gemacht,
Elfmeter. Und es kam zu diesem dritten außergewöhnlichen Spiel, das wurde auch verlegt. Die Weltmeisterschaft hat schon fast begonnen. Emil
war
als dritter Torwart. Mhm. Als dritter Torwart ist er erst nachgereist.
Ja.
Und Köln hatte irgendwie damals, was man heute Pandemie zusagt, Coronavirus, hatten die eine Grippewelle-Virus.
Ich meine, glaube ich,
acht Profis waren nicht einsatzfähig. Andere haben was anderes spekuliert, was im Raum gestanden hatte. Die Regenerationsphase war für denen zu kurz.
Ja.
Die kam das Tempo dann nicht halten können, brauchten wohl Regenerationsphasen. Ja gut, es kam dann über eine Woche dann zu diesem verspäteten dritten Spiel in der Relegation in Düsseldorf. Rheinstadion fast ausverkauft und Halbzeit durch Hupe 1-0.
Mhm.
Und Köln hat stark mitgehalten. Dann kam es auch zu außergewöhnlichen 7 Toren in der zweiten Halbzeit. Ja. Wo das ja nur zu überbieten ist bei dem Spiel Borussia Dortmund Arminia Bielefeld. Da stand es ja auch mal Halbzeit 1-1.
Das stimmt.
Und 10 Tore, manche Buchs oder 5 Tore in dem Spiel, hat man geschossen in der zweiten Halbzeit. Das wird man wohl auch nicht mehr wiederholen können.
Nein, das war Saison 82, 83.
Wie gesagt, 11-1. Und, und dieses Mal haben wir 7 Tore erzielt und Fortuna Köln ohne Chance dann gelassen. Und dann war das Spiel, da haben wir die Klasse erhalten und ich ging dann zu Schalke und hatte ja da in der Saison für Schalke gespielt. 1987, wie gesagt, die ersten 6 Spiele konnte ich nicht spielen durch Mittelfußbruch.
Ja.
Dann hatte ich 28 Spiele gemacht, 10 Tore erzielt. Wir sind 13. in der Saison geworden. Ich weiß noch, Assauer, die ganzen Schwierigkeiten, danach auch mit Ton, Täuber gespielt und Jungmann stand damals schon in der Kritik, immer mit seiner krassen Torwartfehler, die ja immer wieder passiert wird, weil Junge, obwohl er für mich auch ein klasse Torwart gewesen ist.
Auf der Linie richtig
doch,
gut.
Ja, genau. Ja. Und im Rauslaufen hat er wohl doch immer wieder Schwierigkeiten gehabt, auch auf weiteres. Und ich stand dann immer wieder zurecht in der Kritik.
Jürgen, ganz kurz, ich würde noch gerne mal, weil das war ein besonderer Moment in der Geschichte von Borussia Dortmund. Manchmal fragt man sich ja, wie wäre eigentlich die Geschichte von Borussia Dortmund weiter verlaufen, wenn dir dieses Tor in wirklich allerletzter Sekunde in diesem zweiten Relegationsspiel damals nicht gelungen wäre. Man muss überlegen, ja. Danach ging es für den BVB ja auch bergauf. 1989 DFB-Pokalsieger, die große Zeit in den 90ern.
Mit Mill,
ja, mit Nobby Dickel dann.
Und weiteren Leuten. Es wäre mit Sicherheit dazu gekommen, dass man kann davon ausgehen, man hätte mit Sicherheit 4 Jahre benötigt.
Ja, ja.
Wiederaufstieg wäre nicht gelungen aufgrund finanziellen Mitteln, die nicht vorhanden gewesen sind in der Zeit. Und die Transfers hätten ja gar nicht stattgefunden. Mehl von Gladbach nach Dortmund, diese Transfers hätten alle diese Berücksichtigung nicht gehabt.
Man weiß auch nicht, ob es dann in den 90ern dazu gekommen wäre, dann zum Beispiel durch diese internationalen Erfolge, dass man dann die Topstars aus Italien hätte zurückholen können.
Das wäre wohl in der Entwicklung erstmal mehr als ein Spielstand gewesen. Man hätte sich wohl nach Jahren, 4 Jahre wohl erholt und wäre dann vielleicht, je nachdem, über Sponsoren, wie das so gelaufen wäre, in der Entwicklung wieder zurückgekommen. Das ist sicherlich so. Nur die Entwicklung hätte wohl eine etwas andere genommen in der Form. Auch was nachher auch mit Stadionausbau anging und die ganze Infrastruktur hätte gar nicht stattgefunden in der Form. Mit den ganzen Entwicklungen. Und man muss auch sagen, dass damals auch sehr gute Arbeit geleistet wurde. Natürlich zum Schluss sind Fehler gemacht worden von Herrn Niebaum und Michael Mayer. Mhm. Man muss aber sagen, mit Niebaum, mit Mayer ist man auch Weltpokalsieger geworden.
Definitiv.
Und man hat viel getan. Und man hat dann nachher, wie man so sagt, Fehler gemacht, die man auch hat eingestanden und zu hoch gepokert.
Ja.
Man ist zu weit gegangen, man hat ist zu viel Risiko eingegangen in vielen Dingen, auch was die Kadersubstanz anging, zu viele Profis sind dazugekommen. Man hat den ja ausgebaut bis 26 Spieler und man hätte da auch frühzeitig das erkennen können, nur man ist das Risiko gegangen und dann ist dann zu Recht Niebaum auch entlassen worden.
Ja, man war schon im Höhenrausch.
Entlassen worden. Und das hat man ja nicht mit Absicht gemacht.
Das muss man ja mal sagen.
Und das muss man sagen, man hat auch da klasse Arbeit in 16 Jahren. Man hat viel getan. Viel getan.
Ich würde gerne in Bezug auf deine Karriere noch auf zwei Sachen zu sprechen kommen. Auf eines müssen wir definitiv zu sprechen kommen. Ja. Es ist wieder so ein magisches Datum gewesen. Diesmal der 26. November 1988. Ja. FC Bayern München gegen den ersten FC Nürnberg. Und das ist ein Moment gewesen. Also ich kann nur den Jüngeren, die damals vielleicht noch nicht bewusst haben, Sportschau gucken können, empfehlen. Man kann es bei YouTube noch sehen. Es war ein Seitfallzieher von Jürgen Wegmann und es ist für mich persönlich eins der schönsten Tore aller Zeiten und es ist auch Tor des Jahres geworden, Jürgen. Ja. Ne? Flanke, Olaf Thon und dann passierte was?
Ja, es passierte erstmal vor dem Spiel etwas. Ich hatte ein starkes Gefühl vorm Spiel. Und einmal sind mir 3 Tore gelungen beim Spiel Borussia Dortmund, 1. FC Köln, beim 5:1-Sieg, damals gegen die starken Kölner.
Ja.
Mit Schumacher, mit Libarski, mit Alofs und wer alles damit gespielt. Die waren ja damals, das ist auch in dem Jahr 86 gewesen in der Saison. Da sind Köln, ist da wohl Zweiter, Dritter geworden in der Saison. Ganz, ganz starke Truppe. 3 Kopfballtore sogar. So 4 Tore habe ich nie erzielt. Zog ist das wohl schon mal gelungen, aber auch mit 2 Elfmeter gegen Uerdingen oder so und hin und her. Und 5 Tore haben ja auch schon andere erzählt. Das meiste ist ja Dieter Müller 6 Tore.
Stimmt.
Okay, Dieter Müller 6 Tore. So, jetzt noch was. Vor dem Spiel ein starkes Gefühl. Ich habe gedacht, Mann, wäre das nicht mal schön. Ich habe mir das selber gesagt. Ich habe mich warm gemacht, mit Wiegel Kögel noch gesprochen. Ich habe mich warm gemacht.
Das war ein guter Freund von mir damals
sehr
in Bayern.
Ja, sehr gut. Ja. Und habe ich gesagt, ja, machen wir so und so und dann machen wir da und kurz, ich komme kurz und dann lang und so weiter, wenn die Bälle reinkommen, da war es schon sehr gutes Verständnis und ich hätte auch nicht gedacht, dass ein so ein Top-Torvorlagengeber nochmal überholt wird von Thomas Müller, der mit den Torvorlagen ja noch weiter gekommen ist. Das hätte ich jetzt nicht so schnell mitgerechnet. Er ist auch sehr guter Berater wohl auch von Müller, vielleicht hat er noch Tipps gegeben. Der Wiegel war ja einer der besten Torvorlagengeber. Ja. So hin und her. Und wie gesagt, vorm Spiel habe ich gedacht, oh, vielleicht 4 Tore, habe ich mir selber gesagt, aber dazu ist es nicht gekommen. Ein Tor hat ja dann gereicht, 1-0 Endergebnis. Ja, es war so, dass wir auch kurioserweise Nürnberg unter Druck gesetzt haben, auf der halbrechten Position von Nürnberg, von uns gesehen, in Angriffsposition halb links. Wir haben zugemacht, Kögel und ich gingen zu den Verteidigungen. Die haben den Ball rausgeschlagen, bis ungefähr 10 Meter vor der Mittellinie, und Ton hat den Ball abgefangen. Er hat ihn nur einmal angenommen, und wie er dann sagte, mit dem schottischen, nicht Flachpass, sondern sein Pass, den er geschlagen hat. Damit schottisch meint er, weil der Ball sich noch gedreht hatte.
Ah,
der Ball hatte sich nach innen gedreht, nicht nach außen.
Ja,
das gibt es.
Man
kann ihn mit Effet noch nach innen oder außen ziehen, den Ball.
Mhm.
Und das konnte ja Olaf Thun perfekt. Natürlich war es trotzdem umso schwieriger, an den Ball zu kommen. Aus Intuition bin ich dann im 16-Meter-Raum gelaufen.
Ja.
Um mich rum, dann aber auch 3 Nürnberger. Aber im Abstand von 1,5 Meter.
Ja.
Es waren 3 Nürnberger trotzdem um mich rum. Das kann man an der Aufzeichnung sogar sehen.
Ja.
Ja, den Ball hatte ich dann sehr gut getroffen im in der Flugbahn Richtung Tor. Köpke konnte da gar nicht großartig mehr reagieren, war selber überrascht, auf diese Art und Weise so ein Tor zu erzielen. Und für Oliver Kahn ist es das Tor des Jahrhunderts für den FC Bayern München. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch Gerd Müller, der ja verstorben ist,
Gott hab ihn selig,
was traurig ist, hat vor seinem Tod zu seinem 60. Geburtstag sogar schon am 3.11. zu seinem 60. Geburtstag bestätigt: Jürgen, ich bin zwar ausgezeichnet worden mit meinem Tor gegen Tennis Borussia Berlin, wir haben 9-0 gewonnen, 5 Tore, das war nur Tor des Monats, zu dem entscheidenden Tor des Jahres, was er erzielt hat im Panik Ostrau. Das Tor ist nicht genommen und die Zuschauer haben Gerd Müller gewählt.
Ja.
Die haben nicht richtig hingesehen, nicht richtig zugehört. Er ist eine Legende. Meine Tore stehen natürlich im Schatten seiner legendären Tore. Dennoch hat Kahn das bestätigt.
Ja.
Und zu dem Tor ist noch zu sagen, sei schmal wie ein Gelenk.
Da wollte ich gerade drauf kommen.
Und schnell wie ein Schatten, das hat Bruce Lee gesagt. Deswegen hat das so mit diesen Übungen auch dazu geführt.
Ja. Ich würde ganz gerne noch mal insgesamt auf deine Karriere zu sprechen kommen. 203 Bundesligaspiele, 69 Tore, 77 Zweitligaspiele, 34 Tore. Stürmer werden natürlich an Toren gemessen, das ist überhaupt keine Frage. Aber es gibt trotzdem bei dir immer noch einige Sachen, die auch über Tore hinaus einfach unvergessen sind. Und einmal, und das wissen wirklich die wenigsten, viele haben das mal gehört, Günter Netzer hat sich mal selber eingewechselt im DFB-Pokalfinale, damals bei Borussia Mönchengladbach. Ja. Du hast dich, ich weiß nicht, vielleicht nicht selber eingewechselt, aber du hast einem Trainer ein fast schon unsittliches Angebot gemacht, dass der nicht ablehnen konnte, dich einzuwechseln.
Ja.
Ich glaube, es ging um Horst Köppel.
Ja.
Hast du dem gesagt, pass auf, Trainer, wenn du mich einwechselst, kriegst du Geld?
Es war so. Ich kann das genau erklären. Wir spielen...
Das war in der zweiten Phase bei Borussia Dortmund.
VfB Stuttgart.
Ja.
Das Spiel steht 0-1, sind ungefähr 30 Minuten Verschluss, 60. Minute gespielt. Ich sehe seinen Lieblingsspieler Gerd Postner, der kam aus Stuttgart, vor mir rumlaufen und andere.
Und du saßt auf
schon,
der Bank,
und hab, ne? Nee, ja, ich war auch schon beim Barmachen, aber habe schon gesehen, die Tafel von Postner ging nach oben und jetzt konnte ja gar keiner mehr einwechseln danach, weil die Spieleinwechslungskontingent war erschöpft.
Mhm.
So, dann fiel mir das an, was ich mir der Woche vorher schon aufgeschrieben habe. Ich habe gesagt, wir liegen zurück, 0-1.
Hm?
Ich mache mich warm. Postner, auch dein Lieblingsspieler, macht dich warm. Dann habe ich gesagt, dann zieht er die Tafel für Postner und ich komme nicht rein. Und da frage ich mich, wofür mache ich mich warm? Wir stehen da zurück. Ich frage mich die ganze Zeit, hätte ich mich gefragt, Folgendes. Wenn wir führen, wechselt damit nicht ein. Spielen wir unentschieden, wechselt damit nicht ein. Liegen wir zurück, habe ich gesagt, nicht, er wechselt mich ein. Nein, er wechselt mich dann auch nicht ein, habe ich gesagt. Der Lieblingsspieler Postner. Und wir kamen immer wieder in eine Auseinandersetzung zwischen Horst Köppel, weil er ein sympathischer Typ ist.
Ja,
ganz in Ordnung.
Absolut.
Ist er ganz in Ordnung, Horst Köppel? Er weiß, das war ja auch gut gemeint, die Idee und so. Dann habe ich mir gesagt, ja klar, habe ich es gemacht wie Netzer. Dann ging ich zur Außenlinie und habe gesagt, Herr Köppel, wir liegen 0-1 zurück. Sie wollen Poschner einwechseln, dann kann ich ja nicht mehr ins Spiel kommen. Ich habe gesagt, ich bin Angreifer. Ich
Poschner ist Mittelfeldspieler.
Ja, zum Beispiel. Und dann wäre ich ja gar nicht ins Spiel gekommen. Dann habe ich gesagt, Henke war noch dabei als Co-Trainer. Dann habe ich gesagt, ja, ich 1000 Mark habe ich gedacht. Pass auf, ja, ich habe gedacht, pass auf, ich muss lachen darüber. 1000 Mark, wenn ich denn kein Torschütze bin, wenn sie mich einwechseln. Ich schieße ein Tor.
Was hat der Köppel denn gesagt?
Ja, der hat überlegt, dann hat er mich eingewechselt. Ja, hat das getan. Pass auf, hat das gemacht, aber muss ja drüber lachen. Aber ich konnte jetzt nicht drüber lachen, pass auf.
Ja.
Pass auf, ich habe ja noch was, ne? Das, was viele unterschätzen, wo der Spaß ist immer auch der Ernst, ne? Ist immer im Hier und Jetzt. Ne? Man sollte ja jetzt immer aufmerksam immer sein, wie man ist. Das ist nur mal ein Tipp für alle anderen. Man sollte immer, da wo der Spaß ist, auch der Ernst. Aber jetzt ging es um weiteres. 0-1 zurück. Dann verlieren wir 0-2, 0-3 gegen Stuttgart. Mir ist kein Tor gelungen. Am Sonntag noch, weiß ich noch, beim 10 Uhr Training, war ich schon einer der Ersten, der um 9 Uhr da war. Aber ich war nicht nur einer der Ersten, der um 9 Uhr da war. Zor kam ja auch immer sehr früh. Ich war auch einer der Ersten, der die 1000 Mark bei hatte. Die Mark, D-Mark. Mhm. Und dann war es so, dann habe ich ja mein Versprechen eingelöst. Mir ist es nicht gelungen, ein Tor zu erzielen, obwohl ich gemeint hat, die Chance ist ja da. Aber eher als der Poschner.
Ja.
Wenn man Poschner, der Poschner war aber nie sauer darüber. Der hat das verstanden. Nee, der Gerd Poschner hat das verstanden. Der hatte sehr gutes Verständnis. Ja. Er konnte meine Situation verstehen und auch sehen. Es ging ja nicht gegen Poschner.
Ja.
Es ging ja überhaupt nicht gegen Poschner, sondern um die Sache. Jetzt passiert Folgendes. Dann habe ich 1000 Mark gegeben, um 9 Uhr schon. Zorc war der Erste. Er sagt, was ist? Ja, ich habe gesagt, Einwechslung, das war abgesprochen. Henke, alles haben das mir anders mitbekommen. Ja, wusste vielleicht auch noch nicht. Vielleicht haben Spieler das mitbekommen, aber einen Tag später 1000 Mark gegeben. Köppel kommt jetzt, Viertel vor, gehält Ansprachen. Ne? Viertel vor Jürgen, ne? War gut gemeint. Ich weiß, mit den 1000 Euro brauchst du nicht gehen. Habe ich gesagt, Köppel, Veto. Die 1000 Euro sind, 1000 Mark sind schon bezahlt, alles in Ordnung. Ich habe mein Versprechen eingelöst. Dann hat Köppel gesagt, ja, dann ist es in Ordnung. Der Köppel hat gesagt, nein, er wollte, dass ich darauf verzichte.
Ja.
Habe ich aber gesagt, die 1000 Mark gehen jetzt in Mannschaftskasse.
Ein Mann an Bord.
Ja, ein Mann an Bord und ich war einer der Ersten, der das Wort hatte. Das zu dieser Geschichte.
Wunderschön. Ja. Vielleicht sollte man, du bist übrigens, schlagen wir mal die Brücke jetzt zur Gegenwart. Du bist im Stadion gewesen, auch am Samstag gegen Werder Bremen. Vielleicht hätte man Youssoufa Moukoko auch 1000 Euro in dem Fall geben sollen und der hätte sie Edin Terzic anbieten sollen, dafür, dass er ihn eher einwechselt für Anthony Modest vielleicht.
Oh ja, und ich bin überzeugt davon, Moukoko hätte, wenn Modest nicht gekommen wäre, wohl von Anfang an gespielt.
Ja.
Das erstmal dazu. Nichts gegen Modest, der seine Verdienste gehabt hat, wo auch immer, beim FC Köln und wo auch immer. Kein Thema, klasse, Stürmer. Die Frage, die sich stellt, ist mit 34 er überhaupt nochmal in der Lage, über die Substanz zu gehen, auch international, meiner Meinung nach eher nicht ein klassischer Stürmer. Die Frage, die sich wirklich stellt, und das ist ja oft bei Profis so, passen die im System zu Borussia Dortmund von Teamgeist, alles hin und her, vom Charakter. Ich habe nichts gegen den Charakter von Modeske. Der ist alles in Ordnung.
Ja,
man hat ja gesehen, dass 60 Minuten Modeske kaum zu sehen gewesen ist, bis auf die gelbe Karte, die er bekommen hat und ist ausgewechselt worden. Man wird sehen, die weitere Entwicklung. Die Frage ist, hat man da ist man da nicht, man hätte vielleicht darauf warten können, man muss abwarten mit Haller, der gesundheitliche Zustand. Man hätte, jetzt hat man den Transfer bestätigt. Ich stelle den Transfer in Frage, weil ich sehe, dass Modeste wohl nicht wirklich zu Borussia Dortmund passen
würde. Gut, ich meine, es sind jetzt erst zwei Spiele gewesen, muss man sagen.
Ja.
Eine gewisse Zeit brauchen Stürmer, das weißt du
nur
auch.
Nur, wir wissen auch, er ist jetzt am Ende seiner Laufbahn.
Ja.
Wie ist der gesundheitliche Zustand? Wird er zurückfahren? Mats Hummels kam ja auch schon in der 60. Minute raus.
Ja.
Auch Mats Hummels wird die Saison nicht durchstehen können, ohne weiteres. Weil die Zeit auch da, meiner Meinung nach, schon seit zwei Jahren, meine ich schon, überschritten ist. Das ist überwiegend Durchschnitt, dass Mats Hummels spielt und sonst gar nichts.
Das war der Ausflug nochmal jetzt zurück in die Gegenwart. Jürgen, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Das wissen wir von der Dortmund-Woche sehr zu schätzen, das muss man sagen. Und ich glaube, viele Jüngere, die logischerweise nicht so viel mit dir anfangen konnten, nachdem die die Geschichten aus diesen Zeiten gehört haben, die haben jetzt vielleicht auch mal gemerkt, da ist jemand, der etwas ganz, ganz Besonderes für Borussia Dortmund geleistet hat. Und man weiß nicht genau, wie die Geschichte des BVB ohne dein Tor damals 1986 in der Relegation weiter verlaufen wäre.
Ja, da kann ich noch was zu sagen. Bruce Lee hat ja gesagt, das Wertvollste im Leben ist die Zeit. Man sollte lernen, mit der Zeit umzugehen.
Mhm.
Das hat mit materiellen Dingen überhaupt nichts zu tun. Und noch zwei Dinge. Dann hatte ich ja noch den spektakulären Spruch gemacht, der auch die Zeiten überleben wird. Und was auch mit der Gesellschaft zu tun hat. Zuerst hat man kein Glück, dann kommt auch mal Pech dazu. Aber jetzt noch was anderes. Aber jetzt muss ich was sagen, was wirklich passiert ist. Dass ich einen Traum gehabt habe, vor 6 Monaten.
Mhm.
Ich habe das dem Dieter Bast auch gesagt.
Dieter Bast, früher Rot-Weiß Essen bei Leverkusen.
Komm, Topmann. Mhm. Es wird einer kommen, der 7 Tore erzielen wird in einem Spiel. Ich weiß jetzt nicht im DFB-Pokal, aber es wird ein Pflichtspiel sein. Ich weiß nicht international. Mhm. Ich sehe 3 Elfmeter.
Ja.
Und 7 Tore von diesen Spieler. Ich weiß dann nicht, wer genau ist und hin und her. Ich kann da nichts zu sagen. 7 Tore. Und ich meine, es fallen sogar in dem Spiel 12 Tore fallen. 12 Tore fallen. Es könnte jetzt ein 12-Punkt ausgehen. Gehe ich nicht von aus. Ein 11-1, da kann man sagen 10-2-9-3. In der Kategorie wird das gehen, meine Meinung. Mal sehen, ob das eintreffen wird, ob der Traum bestätigt werden könnte. Ich kann es...
Aber du kannst leider nicht sagen, welches Spiel es
ist. Nee, ich kann das nicht sagen. Ich bin der Meinung, dass es umgesetzt wird, dass jemand kommen wird, der 7 Pflichtspieltore erzielen wird, was bis heute noch kein gelungen ist. Außer Dieter Müller mit den 6 Toren. Gegen Werder Bremen damals mit dem 7-2-6, da sind ja auch 9 Tore gefallen.
In der Tat.
7-2.
Ja.
Also so ein 9-3 und dann 7 Tore, 3 Schmiede. Ich sehe die Chance.
Okay, dann setzen wir darauf, manchmal werden Träume tatsächlich Realität.
Ja, Träume sind.
Und dann wollen wir hoffen, dass es sich bei diesem Pflichtspiel um ein Pflichtspiel
aus Dortmund handelt.
Ja, genau, mit Beteiligung von Borussia Dortmund handelt. Und dann wäre es uns auch egal, ob es im Endeffekt Anthony Modest oder Youssoufa Moukoko wäre.
Ja, das wäre der Beste noch. Moukoko erzielt die Tore.
Ja.
Dann ist der Traum perfekt.
Jürgen Kobra Wegmann, du hast manchmal etwas Metaphysisches und das finde ich sehr bemerkenswert, sehr unterhaltsam. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war unsere Dortmund-Woche. Ja. Nächste Woche wieder mit Patrick Berger, der dann sicherlich gut erholt aus dem Urlaub zurück ist.
Ja.
Euch allen eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören.
Von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.